Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact, dem Podcast von Carney. Impact ist eigentlich ein Magazin, was wir alle 14 Tage veröffentlichen für Entscheiderinnen und Entscheider, rund um die Corona-Krise. Da geht es vor allem um die Frage, was das mit Unternehmen macht, aber es geht auch um die Frage, was es auch mit unserer Gesellschaft macht. Und genau dazu habe ich heute in unserer Sommerausgabe einen sehr tollen Gast, nämlich den ersten externen Gast, den ich hier bei Impact begrüßen darf. Und wir wollen heute auch jetzt nicht über irgendwie Lieferketten oder so sprechen, sondern wir wollen heute über eine ganz andere Branche sprechen. Wir wollen nämlich über Oper und Ballett sprechen. Und bei mir ist Idilia Genz, ist die Direktorin von der Fedora-Plattform. Hallo erstmal, Idilia.
Hallo, Michael. Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt wird man erst mal fragen, wieso eine Unternehmensberatung will jetzt über Oper und Ballett sprechen. Wir werden aber, glaube ich, feststellen in diesem Podcast, dass es ziemlich viele Parallelen gibt und Gemeinsamkeiten und Schnittstellen, was Wirtschaft von Kultur und umgekehrt lernen kann. Bevor wir aber anfangen, muss ich das noch machen, was ich sonst immer vergesse und am Ende mache. Ich muss mich nämlich auch selber vorstellen. Mein Name ist Michael Scharfschwert. Ich leite Marketing und Kommunikation bei Carney, habe das Vergnügen, eben alle 14 Tage hier einen besonderen Gast zu begrüßen und heute das erste Mal Idilia als keine aktive Kollegin, aber immerhin eine Alumna, weil du hast auch mal bei Carney Beratungsluft geschnuppert, wenn ich mich recht
erinnere. Genau, in der Tat.
Hast dich aber dann doch für was Handfestes entschieden, nämlich für Oper und Ballett. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Idilia, Fedora, erzähl uns, was muss ich mir unter der Fedora-Plattform vorstellen?
Ja, Fedora ist eine europäische Plattform, die Innovation und Kreativität im Opern- und Ballettbereich fördert. Und dabei bieten wir Anschubsfinanzierung für neue Werke, um junge Talente zu fördern in der Kreation und Realisierung ihrer Ideen auf internationalen Bühnen. Und das tun wir jetzt schon seit 6 Jahren. Und Ziel unserer Initiative ist wirklich, Opernhäusern zu helfen, mehr zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen und durch diese Kooperation zum interkulturellen Dialog in Europa beizutragen.
Ja. Und die Frage kriegst du wahrscheinlich oder bekommt ihr wahrscheinlich öfter gestellt, wofür steht eigentlich Fedora?
Ja, das ist eine Hommage an Rolf Liebermann, den ehemaligen Operndirektor hier in Paris und auch in Hamburg, der vor über 20 Jahren die europäische Vision schon verfolgt hatte, Talente zu fördern und internationale Kooperation. Und in dem Rahmen hat er diesen Federé-Gedanke ins Leben gerufen und dementsprechend haben wir Fedora wieder aufgenommen als Name unserer Organisation. Und Federé kann man auch ableiten aus dem Französischen als zusammenbringen, zusammenführen. Und das ist letztendlich, was wir auch als Initiative anstreben. Und zwar bieten wir ein Netzwerk, das nicht nur Opernhäuser umfasst, mittlerweile 95 in 25 Ländern, sondern auch private Sponsoren, Unternehmen, Stiftungen, Privatpersonen sowie die öffentliche Hand, also die EU-Kommission, um gemeinsam diese Kunstform Ballett und Oper zu fördern.
Jetzt habe ich heute extra in Vorbereitung zu dem Podcast nochmal geguckt auf der Website der Staatsoper Berlin. Da stand, dass die heute der Vorverkauf beginnt, heute oder morgen mit für die neue Spielzeit. Das weiß wahrscheinlich jeder, dass gerade die Kunst und Kultur in den letzten Wochen sehr herbe getroffen wurde von der Pandemie und immer noch ist. Wie seht ihr das? Was habt ihr in den letzten Wochen und Monaten gehört aus der Oper- und Ballettszene, wie dramatisch das jetzt wirklich war?
Also es war und verbleibt weiterhin sehr dramatisch für die gesamte Kulturbranche, weil natürlich die ganzen Opernhäuser jetzt über Monate schließen mussten. Es kam zu Veranstaltungsausfällen, die gesamten Aufführungen mussten gecancelt werden, Festspiele wurden teilweise abgesagt oder nur in kleineren Formaten durchgeführt. Und diese Pandemie ist eine Riesenherausforderung für den gesamten Sektor, weil sehr viele Arbeitsplätze hierdurch jetzt natürlich verloren gegangen sind. Und das ist auch ein Sektor, der sehr auf Freelance-Basis auch betrieben wird. Also zum Beispiel die ganzen freischaffenden Künstler, die auf Engagement-Basis leben und arbeiten. die fallen natürlich jetzt komplett ins Freie ohne Auffangnetz. Und das ist natürlich sehr dramatisch für jeden Einzelnen. Und auch die Opernhäuser sind natürlich mit großen Einnahmeausfällen jetzt konfrontiert. Dadurch natürlich, dass die ganzen Tickets jetzt rückerstattet werden, beziehungsweise Fördermittel auch wegfallen werden durch die ganzen Budget- und Etatkürzungen. Nichtsdestotrotz, eine Krise kann auch Ursprung für Kreativität und neue Ideen sein. Und wir haben jetzt bei Fedora über die letzten Monate sehr viel Zeit damit verbracht, als solidarische Plattform zu dienen, indem wir ganz eng mit unseren Mitgliedern zusammengearbeitet haben und auf unserer Plattform zusammengestellt haben, was gerade aktiv von Opernhäusern getan wird in dieser Zeit der Schließung. Und vielen Opernhäusern war es daran gelegen, den Kontakt aufrechtzuerhalten zum Publikum, zu den Förderern, zu der Öffentlichkeit, und haben dementsprechend auch sehr schnell und rasch agiert, um zum Beispiel Online-Streaming-Möglichkeiten anzubieten, was vorher vielleicht nur in geringerer Form zur Verfügung gestellt wurde, beziehungsweise auch möglich war. Das war natürlich auch eine Bereicherung für unseren Alltag. Vielleicht ging es dir ja auch so, dass dir gefehlt hat, mal sich wieder was anzuschauen und inspiriert zu sein von einem wunderschönen Konzert oder einer Ballettaufführung. Und das Schöne durch diese Streaming-Geschichten ist, dass man sich halt das privat zu Hause auf dem Sofa anschauen kann und Arien wieder verfolgen kann. Natürlich ersetzt das nie das Live-Erlebnis und das soll es auch nicht, sondern einfach als ergänzende Möglichkeit, etwas zu sehen, das man im Moment einfach auf der Bühne verpasst. Und darüber hinaus haben wir auch sehr daran gearbeitet, Klarheit zu schaffen, was Opernhäuser gerade tun, um zum Beispiel Relief Funds auf die Beine zu stellen, um Fördermittel jetzt zu verschaffen, um vor allem die Künstler zu retten, denen es gerade nicht sehr gut geht, und gleichzeitig auch bei der Entwicklung von Online-Workshops und solchen Programmen zu unterstützen, weil Künstler waren wahnsinnig kreativ in dieser Phase. Die haben zum Beispiel Online-Aktivitäten organisiert für die ganze Familie. Teilweise wurden Sachen, die wir auf unserer Plattform zur Verfügung gestellt haben, von unseren Mitgliedern bis in Schulen getragen. Also wir haben letztens die Information erhalten, dass eine Grundschule in der Nähe von Nancy in Frankreich in einem Englischunterricht einen Auszug von einem Workshop von einem Opernhaus in London genutzt hat. Und dann sieht man auch auf einmal, wie die digitalen Medien einem ermöglichen, Kontakt zwischen Kulturorganisationen im Ausland und 12-Jährigen in einer Schule oder 10 oder bis 12-Jährigen auf einmal damit in Verbindung gebracht wurden. Und das ist schön zu sehen, dass die digitale Welt das möglich macht.
Das ist ja, ich hatte ja das Vergnügen, im Februar mit einigen Kollegen in Paris zusammen, bei einer Veranstaltung von euch. Mhm. Und das war ja ein sehr altehrwürdiges Gebäude, in dem die Veranstaltung stattfand. Aber ich habe gerade an dem Abend gelernt, dass ja Kreativität, das war was, okay, da wusste ich, das ist natürlich, also wenn ich über Oper, wenn ich über Kultur, Hochkultur rede, dann ist Kreativität natürlich ein ganz massives Schlagwort, was einem begegnet, aber vor allem auch dieser Begriff der Innovation, den ihr beschrieben habt, und dass gerade auch Opern und Balletthäuser ja eigentlich wahnsinnig innovative Orte sind, eben vor und hinter der Bühne, und dieses was man vielleicht auf den ersten Blick denkt, das ist eine sehr, sagen wir mal, konservative Veranstaltung, denn das Gegenteil ist der Fall, weil es findet wahnsinnig viel Innovation ja überall statt. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend im Februar.
Ja, es freut mich, dass das dein Eindruck war, und das soll auch wirklich die Botschaft sein, weil das ist in der Tat so, dass kreative Köpfe zusammenkommen und zusammen an Projekten arbeiten mit einer großen Interdisziplinarität, weil ich meine, Oper ist ja mit einer der reichhaltigsten Kunstformen, dadurch, dass so viele unterschiedliche Professionen da zusammenkommen. Also sei es von den Bühnenbildnern zu den Regisseuren, zu den Komponisten. Also es ist wirklich ein Pool an Talent, das da zusammenarbeitet und sich mit Fragestellungen auseinandersetzen, die unsere Zeit gerade in Frage stellen und ein bisschen den Spiegel vorhalten. Und was ich auch sehr besonders finde, ist, dass durch diesen neuen Digitalpreis, den wir dank der Unterstützung von Carney ab diesem Jahr jetzt ins Leben rufen durften, eine ein neues Fenster sich öffnet, weil auf einmal die Opernwelt sich mehr öffnet hin zu, was kann man mit Digitalisierung im Bereich Kreativität auf der Bühne oder jenseits der Bühne erreichen, und dass auf einmal dieser Talentpool erweitert wird durch Expertenwissen aus der Digitalwelt. Und dieser Austausch und dieser interdisziplinäre Dialog ist wirklich sehr wichtig und kann natürlich auch auf beiden Seiten sehr dazu beitragen, dass neue Gedanken angestoßen werden. Und wenn man einmal einen Gedanken anstößt, dann weißt du ja auch selber, wie viel daraus dann als Lösungsweg zum Beispiel dann entwickelt werden kann und das dann auch Alternativen zum Beispiel in der Businesswelt dann auch hervorbringen kann.
Jetzt, genau, du hast ja schon angesprochen, in diesem Jahr dürfen wir als Kani uns beteiligen und euch unterstützen, und es gibt diesen wunderbaren Digitalpreis, worüber wir gleich noch sprechen würden. Was mich generell über den Wettbewerb interessieren würde, den ihr ja macht und den ihr für dieses Jahr zeitlich auch anders geplant hattet, wie jeder sein Jahr anders geplant hatte wahrscheinlich. Ja. Wer bringt sich da ein? Wer bewirbt sich bei euch? Sind das wirklich dann nur am Ende, nur Produktionen, also wo es um das geht, was auf der Bühne dann stattfindet? Erfasst die ganzen Häuser? Wer ist da jedes Jahr mit dabei? Wie sieht dieser Bewerbungsprozess und der Wettbewerbsprozess eigentlich aus?
Ja, also der Preis ist wirklich so aufgesetzt, dass es um Digitalisierung und digitale Transformation auf der Bühne und jenseits der Bühne geht. Und das spiegelt sich in den Projekteinreichungen wider. Also konkret können diese 95 Opernhausmitglieder sich bei uns bewerben. Das heißt, es müssen kulturschaffende oder produzierende Institutionen sein, sei es Oper, Ballett oder Festspiele. Und diese Projekteinreichungen sind Projekte, die als Art Businessplan eingereicht werden. Das heißt, da gibt es noch kein konkretes Video oder irgend sowas, das das Projekt irgendwie präsentiert, sondern einfach das Konzept. Diese werden eingereicht im Herbst letzten Jahres, wurden die bei uns eingereicht, und dann gibt es eine Shortlist, die erstellt wird von unserem Expertenpartner IMZ. Die sitzen in Österreich und sind ein Netzwerk, das sich spezialisiert im Dialog zwischen den Performing Arts, also den darstellenden Künsten und der Technologie und den Produzenten im Digitalbereich. Und der Vorsitzende unserer Jury, das ist der Peter Manura, er hat dann die Projekte mit der hochkarätigen Jury ausgewertet. Da sitzt unter anderem auch zum Beispiel Kent Nagano drin vom Staatsoper in Hamburg, der das Orchester dort leitet. Und andere hochkarätige Profile, auch Head of Audiovisual von der Pariser Oper zum Beispiel. Und dieses Gremium schaut sich dann die Projekte an und wertet die aus nach ganz strikten Kriterien. Und die Vielfalt der Projekte war sehr erstaunlich dieses Jahr. Also es ging wirklich von digitalen Inszenierungen, die sich wirklich der neuen Technologie bedienen, wie Virtual Reality, Artificial Intelligence und so weiter auf der Bühne. Und dann andere Installationen, die beispielsweise die Erfahrung eines Opernbesuches erweitern. Also oder dass man zum Beispiel, bevor man überhaupt ein Opernhaus betritt, wie kann man in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in der Stadt oder zum Beispiel durch ein Programmheft, das mit Augmented Reality erweitert wurde, der Kunstform etwas näher kommen. Und das war wirklich interessant, weil da teilweise auch Einreichungen waren, wo man sehen konnte, dass die Wirtschaft sich daran auch inspirieren könnte, Customer Journeys oder Beziehungen mit Kunden einfach noch stärker ausgebaut werden können, dank dieser Technologien. Und genau das möchten wir auch mit diesem Preis fördern, und vor allem ein Sektor, der so historisch ist und, sage ich jetzt mal, mit sehr viel Tradition verhaftet ist, selbst so ein Sektor ist in der Lage, sich zu erneuern, und das soll auch ein Signal an andere Industriebereiche senden, die sich auch daran ein Beispiel nehmen können.
Und das Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, eine wichtige Säule bei euch auch, weil du den Bewerbungsprozess gerade beschrieben hast. Es ist eben nicht so, dass hier fertige Produktionen kommen und sich jetzt nochmal auf die Schulter klopfen lassen, indem sie jetzt einen Preis einheimsen, sondern es geht wirklich darum, die innovativsten Ideen zu sehen. Mhm. Und ihr habt euch schon auch zum Ziel gesetzt, im Grunde genommen, dass dadurch auch Projekte vielleicht überhaupt realisiert werden, weil sie über euch eine Öffentlichkeit und einen Zugang bekommen, damit am Ende auch beispielsweise eine Finanzierung überhaupt zustande kommt.
Absolut richtig. Und da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, und zwar nicht nur die Förderung, sondern auch die Visibilität. Weil nachdem sozusagen die Projekte durch den Filter der Jury gelaufen sind und die Finalisten präsentiert werden, ermöglichen wir es auch diesen Projekten durch Fördermittel ein Video zu bauen, um einfach das Projekt gescheit vorstellen zu können, damit sie dann im Anschluss besser Finanzierungsmittel einsammeln können und ihr Projekt dabei auch irgendwie besser darstellen können und schildern können. Und wir beziehen auch das Publikum mit ein und versuchen da gezielt auch junges Publikum anzusprechen. Also die Hälfte zum Beispiel unserer Plattformbesucher sind zwischen 18 und Mitte 40. Und das ist eine sehr junge Zielgruppe für unseren Bereich im Oper und Ballett. Und die Personen kommen zu unserer Plattform und können für ihre Lieblingsprojekte abstimmen, was auch einen Einfluss darauf hat, wer es in die letzte Runde schafft, zusammen mit den Jury-Nominierten, um dann Crowdfunding-Kampagnen auf unserer Plattform zu organisieren. Und dementsprechend wirklich diese zwei Etappen, Visibilität bei jungem Publikum und auch internationalem Publikum und dann in einem zweiten Schritt Möglichkeiten der Finanzierung über den Preis hinaus, auch Crowdfunding. Mhm.
Du hast gesagt, im Oktober konnte man einreichen, im Februar, das war die Veranstaltung in Paris, gab es Informationen zu Shortlist und Jury-Sitzung und so weiter. Mhm. Dann hattet ihr einen Zeitplan, dann kam dieses Virus und hat alles verändert. Wo steht ihr denn aktuell jetzt im diesjährigen Wettbewerb?
Genau, also wie du sagst, alles wurde etwas angepasst. Wir mussten uns natürlich mit dieser neuen Situation erstmal auseinandersetzen. Und was wir entschieden haben letztendlich, war zu sagen, wir haben unsere Preisverleihung, die eigentlich für diesen Juni angesetzt war, um ein Jahr verschoben aufgrund der ganzen sanitären Problematik, und die wird jetzt nächsten Sommer stattfinden, auch in La Monnaie in Brüssel in dem Opernhaus, und wir werden dann einfach an dem Tag beide Preisträger von diesem Jahr und dann von nächstem Jahr auszeichnen. Und was wir aber jetzt gemacht haben, ist, wir haben die Nominiertenphase, also die Phase der Finalisten, mehr ausgebaut, indem wir nicht nur diese Online-Kampagnen live geschaltet haben für Fundraising, sondern wir haben auch ein Capacity-Building-Programm aufgebaut mit einem Partner, der uns da professionell begleitet hat, um gezielt den Opernhäusern Best Practices mit an die Hand zu geben, wie sie ihre Projekte pitchen können, wie sie die präsentieren können, um langfristig mehr Gelder für ihre Projekte zu gewinnen. Und wir haben das dann Ende Juni dann durch ein Online-Event abgeschlossen, und das war eine tolle Möglichkeit für alle 16 Projektleiter, ihr Projekt vorzustellen online. Und das Event wurde auch von der EU-Kommission begleitet. Ein Kabinettsmitglied der EU-Kommissarin war auch dort. Und anlässlich dieses Events haben wir auch unsere neue Online Transnational Giving Plattform vorgestellt, die wir in Zusammenarbeit mit Transnational Giving Europe ins Leben gerufen haben. Und die Innovation dieser Plattform ist, dass jetzt es ermöglicht, grenzüberschreitende Spenden, damit ein möglichst großes Publikum Projekte unterstützen kann, auch wenn diese Projekte im Ausland sind. Und die Spende ist dann trotzdem anerkannt im Land, wo der Spender seinen Wohnsitz hat. Mhm. Das war eine große Revolution, sage ich jetzt mal, für den Non-Profit-Bereich, weil wir die erste Organisation waren, zusammen mit Common Goal, die diese Technologie getestet haben. Und langfristig wird das dann dem gesamten Non-Profit-Sektor zur Verfügung gestellt, um damit in Zukunft unsere die Großzügigkeit der Spender keine Grenzen mehr kennt. Mhm. Genau.
Da kann ich euch kleine Anekdote, da kann ich euch wirklich nur zutiefst gratulieren, weil ich habe vor hatte mal eine Zeit so vor 10, 15 Jahren, wo ich auf europäischer Ebene viel Parteiarbeit gemacht habe, und auch mehrere Europawahlkämpfe. Und ich weiß, dieses Spendenthema war immer etwas, weil das hat ja nie funktioniert, europäische Gelder einzuwerben und so. Und als ich das gelesen habe, dass ihr das jetzt geschafft habt mit einem Partner, dass es wirklich jetzt eine europäische Plattform gibt für ein geeintes Europa, wir haben Binnenmarkt und alles, aber es gab bisher keine Option, europäisch zu spenden, habe ich gedacht, wow, das ist klingt vielleicht für Außenstehende eher nach einer kleinen Geschichte, aber es ist schon ein ziemlicher Meilenstein, wie du sagst, für Non-Profit und so weiter, die einfach auf Spenden so angewiesen sind.
Absolut, ja, also die Digitalisierung hat etwas länger gedauert in dem Bereich, und weil natürlich sehr viele Organisationen auch da eingebunden sein werden müssen, und wir freuen uns jetzt riesig, dass dieses Pilotprojekt endlich in Brüssel ist es die King Baudouin Foundation, hier in Frankreich die Fondation de France oder die Swiss Philanthropy Foundation in Genf. Und die Idee ist es, dass langfristig mehr Länder sich an das System andocken und gleichzeitig auch mehr Non-Profit-Organisationen, sei es Universitäten, Museen, Vereine, Krankenhäuser, dass die langfristig mit diesem Tool auch auf europäischer Ebene fundraisen können.
Eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, wie Kultur Innovation treibt. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und denkt, oh, das klingt irgendwie ganz interessant. Wo muss er hingehen, um weitere Infos zu kriegen über den Wettbewerb, Eindrücke sich zu verschaffen und im besten Falle vielleicht zu sagen, das finde ich so toll, da will ich jetzt was spenden. Was muss man tun?
Ganz einfach auf fedora-plattform.com gehen und donate now, und dann kann man da spenden in einer beliebigen Höhe, und man kann entweder direkt an Fedora spenden oder sich ein Projekt auswählen, das gerade auf unserer Plattform nominiert ist. Das sind 16 Projekte, super spannend, aus ganz Europa, in unterschiedlichen Themenbereichen, und man kann ab 5 Euro uns bereits unterstützen, und jede Spende zählt, und wir sind für jede Spende und Unterstützung dankbar.
Zum Abschluss einmal nochmal rund um den Digitalpreis. Die auf der Shortlist stehenden, kannst du uns 2, 3 Sätze sagen? Was erwartet man da dieses Jahr? Wer hat sich beworben? Sind die sehr unterschiedlich oder gehen die eigentlich dann doch alle in dieselbe Richtung?
Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also alleine schon von den einreichenden Organisationen gibt es große staatliche Opernhäuser. Es gibt private Festspiele, die einreichen. Es gibt Ballettkompanien. Also es ist wirklich eine bunte Mischung. Aber was alle auszeichnet, ist, dass alle den Status quo ein bisschen in Frage stellen, neue Wege gehen, was Kreativität angeht, sei es in der Inszenierung, sei es in der Art, wie sie mit Publikum Beziehungen aufbauen oder sei es, wie sie mit digitaler Innovation neue Wege gehen. Und ein großes Merkmal, was auch fundamental ist für unseren Wettbewerb, ist die Kooperation. Es sind sehr oft grenzüberschreitende Projekte, die mindestens aus 3 Partnern zusammengestellt sind. Und das ist uns sehr wichtig, weil es geht auch vor allem um Solidarität und Zusammenarbeit, was auch sehr stark im europäischen Gedanken gut verankert ist. Also wir fördern nicht einzelne Personen, wir fördern nicht einzelne Organisationen, sondern Teams, Teamarbeit, weil wir wirklich daran glauben, dass diese komplementäre Zusammenarbeit zu großen Resultaten führen kann, die uns alle bewegen und nicht nur relevant für ein Opernhaus in einer Stadt oder für ein Publikum sind. Und wir freuen uns sehr, dass die Opernhäuser so kreativ tätig sind, und dass unser Ziel ist wirklich, dass einem größtmöglichen Publikum zugänglich zu machen und dadurch auch die Zukunft von Publikum und Kunstform zu ermöglichen.
Ich kann auch wirklich nur empfehlen, die Website anzugucken, weil allein die Website wirklich schon einfach beeindruckend ist. Die Videos, Sequenzen, die laufen, macht unheimlich Lust auf mehr. Edilia, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ihr werdet ganz viel Geld einnehmen mit den neuen Möglichkeiten.
Vielen, vielen Dank auch für die Einladung und vor allem an Kani, weil ohne Kani gäbe es den Digitalpreis nicht.
Ja, und ich glaube, wir werden da bestimmt auch zu anderen Gelegenheiten nochmal reden. Wir werden auch extra in einer der kommenden Impact-Ausgaben auch nochmal gezielten Artikel machen rund um dieses Thema der Spendenplattform und die Frage Innovation, weil das auch so ein wunderbares Beispiel ist. Bist du eigentlich in Paris und genießt den Pariser Sommer in einem leeren Paris oder bist du
Ja, ich bin in Paris, genau. Die Sommerpause beginnt bald. Die Stadt hat sich jetzt mehr und mehr, öffnet sich so langsam und man darf wieder raus. Aber es gibt aber auch immer wieder die Befürchtung einer zweiten Welle. Deswegen muss man den Sommer mit Vorsicht genießen. Aber ich bleibe auf jeden Fall optimistisch. Dem Team geht's gut und wir versuchen, so sehr es geht, alle zu unterstützen, die das gerade in der Kulturwelt brauchen.
Dann dafür, dass alle gesund bleiben, dafür drücke ich die Daumen und hoffe, und dass wir eh auch keine zweite Welle mehr bekommen und dann möglichst bald uns auch wieder live sehen. Vielen Dank, Edilia.
Vielen Dank dir.
Mach's gut. Und wenn der Podcast gefallen hat, wir freuen uns immer über Likes, Shares, Kommentare. Gerne abonnieren bei Spotify, bei anderen Plattformen. Wir haben die nächste Impact-Ausgabe erst Mitte August, weil wir gönnen uns doch eine kleine Sommerpause, werden aber trotzdem in 2 Wochen wieder einen Podcast machen und ansonsten bis dahin dann auch einen, ja, Corona-freien Sommer. Vielen Dank.